Rund um Anna eilten Leute durcheinander. Schwatzende Studenten trabten die Treppe hinauf in den ersten Stock. Polizisten marschierten über das blank polierte Parkett durch die Halle und verschwanden hinter einer Tür. Herren mit Aktenmappen unter dem Arm warfen im Gehen einen Blick auf ihre Taschenuhren und beschleunigten den Schritt. Nur um Anna, die auf ihrer Bank neben dem Eingang saß, kümmerte sich niemand. Lediglich die steinerne Sphinx, die den Treppenaufgang bewachte, musterte Anna misstrauisch mit ihren Marmoraugen, als wundere sie sich, was dieses Geschöpf hier wolle. Als Anna die Dame am Empfang zum zweiten Mal nach dem Gerichtsarzt fragte, wirkte die Frau bereits verärgert.
»Ich hab's Erna doch gesagt, dass der Dr. Schmidt noch nicht da ist. Eventuell kann der Dr. Gernhuber sich Erna annehmen, aber der ist noch beschäftigt. Bitte setzen Sie sich und warten's, bis Sie jemand holt.«
Also ließ Anna sich wieder auf ihrer Bank nieder und wartete weiter. Ihren ersten Arbeitstag bei der Gerichtsmedizin hatte sie sich wirklich anders vorgestellt. Alle hatten ihr in den letzten Tagen eingeschärft, sie solle nur ja pünktlich um 7 Uhr erscheinen. Die Sekretärin, die ihr die Papiere aushändigte, der Beamte, der sie abstempelte, sogar ihre alte Oberschwester im Klinikum und natürlich allen voran Onkel Ludwig. Wie hatte er Anna gestern Nachmittag, als sie gemeinsam mit der ganzen Familie in der Stube saßen, noch ins Gewissen geredet?
»Dass du mir ja pünktlich bist, Madel!« Das ist das Wichtigste, wenn man beim Gericht arbeitet. Sauberkeit, Pünktlichkeit und Fleiß, darauf kommt es an, erklärte er mit der bedächtigen Würde eines altgedienten Gendarms. Im Staatsdienst muss eine Ordnung herrschen, gell? Das sagst du auch, Viertel.
Annas Vater bestätigte es. Immerhin war Ferdinand Zech selbst Gerichtsdiener beim Amtsgericht in Aschheim und kannte sich aus. Allerdings fügte er sofort hinzu, man müsse seine älteste Tochter in diesem Punkt nicht ermahnen.
Die Anna weiß schon, was sie kehrt. Freilich weiß sie das, sonst hätte ich sie ja nie für die Stelle vorgeschlagen.
Onkel Ludwig schmauchte vergnügt seine Pfeife.
Da können wir recht stolz sein, dass die vom Fleck weggenommen haben. Das wird dein Schaden nicht sein, Anna, wirst du sehen.
Ganz überzeugt davon war Anna noch immer nicht. Aber ihre Tage als Krankenschwester am Rotkreuz-Krankenhaus in Neuhausen waren gezählt. Sie hatte die Ausbildung dort unter den Jahrgangsbesten abgeschlossen. Jetzt stand sie vor der Frage, ob sie als Krankenschwester weiterarbeiten oder sogar in den Orden eintreten sollte. Tante Martha, die Schwester von Annas verstorbener Mutter und selbst ehemalige Krankenpflegerin, hätte das gern gesehen. Der Herr Pfarrer wohl auch. Doch dann kam Onkel Ludwig mit der offenen Stelle als Hilfskraft bei der Gerichtsmedizin daher. Obduktionsassistentin. Das klang zumindest ungeheuer wichtig. Tante Martha schrie trotzdem Zeter und Mordio, sobald sie verstanden hatte, was der Begriff bedeutete.
Dass du nicht schamst, Wickerl, dem Madel sowas anzutun.
Wusst du wirklich, dass für den Rest ihres Lebens die Toten aufschneit und sich an Erna versündigt? Ihre Stimme klang schrill in der engen, dunklen Stube von Annas Elternhaus. Denn natürlich wurde über die Frage, inwieweit Anna für diese Stelle geeignet war, daheim in Aschheim entschieden, zwischen den 4 grauen Wänden der Stube, unter dem Herrgottswinkel und in Anwesenheit sämtlicher Mitglieder der Familie Zech. Anna saß neben ihrer Schwester Babette, die mit ihren 15 Jahren die Herrin im Haus war, seitdem Anna in München im Schwesternheim wohnte. Sie hielt den Kleinsten, den 5-jährigen Wasti, auf dem Schoß. Die übrigen 8 Geschwister reihten sich auf der Eckbank. Sie wartete geduldig, bis alle gesagt hatten, was sie zu sagen hatten. Am Ende, das wusste Anna, würde ihr Vater die Entscheidung ohnehin ihr überlassen. Aber zuvor musste man den anderen das Wort geben, sonst wären sie daran erstickt. Besonders Tante Martha.
Geh, Martha, das ist doch heutzutage ganz normal, sagte Annas Vater. Nach einem Mord muss man einen Toten doch untersuchen. Inwendig, wenn's sein muss.
Tante Martha ließ sich nicht beirren.
Es Sünd ist wieder die Religion des Sorgiter. Die Toten, die soll man ruhen lassen, nicht einer die Beiche öffnen und nachschauen, was gefrühstückt haben. Mit unversehrtem Leib soll die Seele auferstehen am jüngsten Tag, so hat's der Pfarrer gesagt. Unversehrt, verstehst?
Die nennt's doch alle wieder zu, sagte Ferdinand Zech.
Für ihn war die Angelegenheit damit erledigt. Als Onkel Ludwig sich einmischte, wandte er sich eher an Anna als an Martha.
Eine Untersuchung muss sein, beharrte er. Die Toten haben ja schließlich auch Rechte. Das sind immer nur Menschen.
Die sind ja kaum von derer Welt gegangen. Die taten's die Hinterbliebenen sagen wollen, wie es zugange ist, wie es gestorben sind.
Er hob die Schultern und zog an seiner Pfeife. Sein stoppeliges Kinn zuckte.
Wenn ich's war, da die's wissen wollen. Und die Angehörigen sowieso.
In jedem Fall ist das Chor angemessene Lebensaufgabe, erklärte Tante Martha stur. Als Krankenschwester und als Ordensschwester noch viel mehr, da tat die Anna dagegen was für die Leberten und für ihr und unser aller Seelenheil tun.
Und sie aufarbeiten und halb verhungern dabei, sagte Annas Vater.
Wie oft hast du selber geklagt über die Arbeit im Krankenhaus, hast du es vergessen? Dass man anscheinend erwartet, dass eine Krankenschwester allein aus Nächstenliebe arbeitet und ihr frommes Werk tut und dass man dabei vergisst, sie zu bezahlen, hast du das nicht gesagt?
Mürrisch musste Martha es zugeben, so schwer es ihr fiel. Geschlagen mit ihren eigenen Worten überließ sie Onkel Ludwig das Feld und die Stube. Der paffte noch ein paar Rauchkringel, ehe er sich wieder äußerte.
Mach dir keine Gedanken wegen dem Geschwätz von der Tante Martha. Die ist ja strenger als wie der Papst. Die hört nicht einmal auf den Pfarrer. Das ist nämlich ein vernünftiger Mo, sondern auf die Betbrüder und Scharlatane, von denen die Tante Res ihr die Bücherl mitbringt.
Das mochte ja sein. Aber ganz ohne Widerhall blieben die Worte der Tante doch nicht in Anna. Hatte Martha nicht recht? Anna war erst 14 gewesen, als ihre Mutter starb. Kurz nach Vastis Geburt. Sie sah sie noch vor sich, weiß und unnahbar im offenen Sarg, im flackernden Licht der Kerzen, die an den vier Ecken brannten, umgeben von schwarz gekleideten Menschen und dem endlosen Murmeln lateinischer Gebete. Sie hörte immer noch das Klappern der Perlen an den Rosenkränzen, wenn sie durch die Finger der Betenden glitten, und roch noch immer den Duft des schmelzenden Wachses und des Weihrauchs, der den Geruch von Tod und Einbalsamierung übertünchen sollte. Bei der Vorstellung, man hätte ihre Mutter, diese müde, liebevolle Frau, die ein Kind nach dem anderen zur Welt gebracht und sich für ihre Familie aufgearbeitet hatte, auf einen Seziertisch gelegt und wie ein geschlachtetes Tier aufgeschnitten, rebellierte etwas in Anna. Nahm man damit einem Menschen nicht den letzten Rest Würde, die Totenruhe? Sie hatte sich im Rotkreuz-Klinikum oft um die Leichen der Verstorbenen gekümmert. Einmal war sie auch bei einer Autopsie dabei gewesen. Keine schöne Erfahrung.